Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Ja, es ist wahr, Teenager stinken. Das zeigt eine Studie zum Körpergeruch. Darin haben Forschende die Duftstoffe im Schweiß bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 und bei Kleinkindern zwischen 0 und 3 verglichen, bei insgesamt 36 Testpersonen. Ergebnis? Im Kinderschweiß finden sich insgesamt weniger Duftstoffe als bei Jugendlichen und nach der Pubertät kommen viele Stoffe dazu, die in Richtung käsig, säuerlich oder muffig gehen. Typisch Teenager sind zwei Stinkstoffe, die nach Urin, Sandelholz und Moschus riechen. Die erklären wohl, warum die meisten Menschen finden, dass Kleinkinder angenehm riechen und Teenager eben nicht. Das finden übrigens sogar die eigenen Eltern. Während vor allem Mütter auf den Duft ihrer Babys anspringen und sie am Geruch erkennen können, ändert sich das mit der Pubertät, dann können Eltern ihre Kinder nicht mehr am Geruch erkennen. Und sie finden den Geruch teilweise sogar selbst eklig. Konkret geht das Müttern bei Söhnen so und Vätern bei Töchtern. Das könnte biologisch gesehen den Sinn haben, Inzucht zu verhindern. Dass Teenager stärker riechen, dürfte daran liegen, dass mit der körperlichen Entwicklung in der Pubertät auch die Schweiß- und Talgdrüsen aktiver werden, vor allem in den Achseln und im Genitalbereich. Auf eine Organspende müssen Menschen oft lange warten. Darum wird daran geforscht, Organe von Tieren zu transplantieren. Aus den USA melden Ärzte jetzt einen Erfolg. Sie haben nach eigenen Angaben zum ersten Mal einem lebenden Menschen die Niere eines genetisch veränderten Schweins transplantiert. Dabei wurden für den Menschen schädliche Schweinegene entfernt und bestimmte menschliche Gene hinzugefügt. Wie die Mediziner aus Boston mitteilten, hat ein 62 Jahre alter Mann mit einer Nierenerkrankung im Endstadium das Organ erhalten. Dem Patienten gehe es gut und er könne bald aus dem Krankenhaus entlassen werden. In den letzten Jahren hatten Ärztinnen und Ärzte aus China und den USA schon erfolgreich genetisch veränderte Nieren von Schweinen transplantiert, allerdings nur bei hirntoten Patienten. Der Nachbar baut jetzt Bio an. Was hat das für Auswirkungen? Ein US-Wissenschaftsteam schreibt im Fachmagazin Science, dass dadurch paradoxerweise der Verbrauch von Pestiziden steigen kann. Es hat sich eine Landwirtschaftsregion im US-Bundesstaat Kalifornien angeschaut. Dort wird von Pistazien bis Wassermelonen alles angebaut. Der Pestizidverbrauch ist entsprechend hoch. Die Forschenden wollten wissen, welchen Effekt es hat, wenn Landwirte auf Bio umstellen. Es zeigte sich, dass in Regionen, wo nur einzelne Felder auf Bio umgestellt wurden, der Pestizidverbrauch leicht anstieg. Zwar wurde auf den Biofeldern nichts mehr eingesetzt, dafür stieg aber der Pestizidverbrauch bei den Nachbarn. Waren aber mehrere Biofelder beisammen in einer Art Cluster, dann sank der Pestizidverbrauch. Warum das so ist, wollen die Forschenden jetzt genauer untersuchen. Es wäre etwa möglich, dass sich auf einzelnen Biofeldern Nützlinge ansiedeln, die die Schädlinge auf Nachbarfelder verdrängen. Weil dort aber Pestizide gespritzt werden, können sich auch die Nützlinge nicht weiter ausbreiten. In einem Bio-Cluster könnten sich dagegen stärkere Nützlingspopulationen etablieren. Passend dazu schlägt ein japanisches Forschungsteam jetzt vor, ätherische Öle zur Schädlingsbekämpfung einzusetzen. Die sind nicht giftig und es ist schon bekannt, dass sie bei Pflanzen Abwehrmechanismen gegen Schädlinge in Gang setzen. Sie strömen bestimmte Stoffe aus, die Terpenoide, die dann Abwehrgene aktivieren. Die Forschenden haben das Ganze bei Tomaten ausprobiert. Sie tröpfelten 11 verschiedene Öle auf die Tomatenerde. Rosenöl kurbelte tatsächlich die Abwehrmechanismen der Tomaten an. Das konnten die Forschenden bei Untersuchungen im Labor feststellen, aber auch auf dem Feld. Tomatenkulturen mit Rosenöl waren viel gesünder. Schäden durch bestimmte Milben und Larven gingen um fast die Hälfte zurück im Vergleich zu unbehandelten Feldern. Die Forschenden schätzen, dass damit auch im konventionellen Tomatenanbau im Sommer deutlich weniger chemische Pestizide eingesetzt werden müssten, nämlich nur rund die Hälfte. Die Prognose für den 79-Grad-Nord-Gletscher ist nicht gut. Die Forschenden gehen davon aus, dass die schwimmende Gletscherzunge im Nordosten Grönlands bald abbricht. Bald heißt in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten. Das ist das Ergebnis, das Forschende vom Alfred-Wegener-Institut in einer Studie vorgestellt haben. Seit mehreren Jahren messen und analysieren sie den Gletscher. Demnach ist seine Eismasse in den vergangenen Jahren an bestimmten Stellen um ein Drittel zurückgegangen. Das heißt, dass die Dicke des Gletschers teilweise um 160 Meter geschrumpft ist. Grund sind die durch den Klimawandel veränderten Temperaturen, die von oben und von unten auf den Gletscher wirken. Von unten strömt wärmeres Meerwasser ein und lässt die Teile des Gletschers, die ins Meer ragen, schmelzen. Von oben sorgen höhere Temperaturen dafür, dass sich kleine Seen auf dem Eis bilden. Das Wasser dieser Seen sucht sich dann durch Kanäle in den Eismassen seinen Weg ins Meer. Solche Kanäle bilden sich unterirdisch vor allem im Übergang von Land in Richtung Wasser und können mehrere hundert Meter tief werden. Bienenfreundliche Blumen anpflanzen, das klingt gut, aber wann blühen diese Blumen eigentlich? Forschende der Uni Oxford zeigen mit ihrer aktuellen Studie, dass Bienenvölker eher als gedacht Pollen brauchen. Für ihre Studie haben sie zwei verschiedene Hummelarten untersucht, die gehören zu den Bienen, sind aber im Vergleich im Frühjahr etwas eher unterwegs. Es zeigte sich, dass es für die Hummeln entscheidend ist, wie viel Pollen sie im März und April fanden. Problem? Dann blühen die meisten in der EU als bestäuberfreundlich gekennzeichneten Pflanzen aber noch gar nicht. Der Studie zufolge ist es nicht wichtig, wie viele erwachsene Hummeln satt werden müssen, sondern wie viele Larven es gibt. Der Pollen sorgt dafür, dass die Larven wachsen und die Temperatur im Stock für sie ausreichend hoch ist. Schon eine Futterlücke von nur 2 Wochen reichte, um einen Rückgang bei den Nachwuchsköniginnen um 87% zu bewirken und das Überleben der Hummeln in Gefahr zu bringen. Hatten die Insekten aber Zugang zu Frühblühern, verbesserten sich die Erfolgschancen für die Kolonie auf bis zu 100%. Solche Pflanzen sind etwa Efeu, Taubnesseln oder Ahorn- und Kirschbäume. Und hier noch ein Hörtipp in eigener Sache. Es gibt seit heute wieder eine neue Folge unseres Podcasts Update Erde. Darin erklären Anka und Matthias aus den Wissensnachrichten, was sich in der Woche Wichtiges in Sachen Klimawandel, Natur und Nachhaltigkeit getan hat. Passend zu den Osterferien schauen wir uns an, wo Skifahren in Europa in Zukunft noch möglich ist. Außerdem geht es um neue Temperaturrekorde und warum die besonders problematisch sind. Und wir klären, was es heißt, dass die Vogelgrippe jetzt auch Pinguine in der Antarktis erreicht hat. Und es gibt Ideen für mehr Wohnraum, ohne die Natur zu zerstören. All das in der neuen Folge von Update Erde. Den Link findet ihr hier in den Shownotes. Neue Folgen gibt es immer freitags überall da, wo es Podcasts gibt.
Deutschlandfunk Nova.